Allgemeine Triggerwarnung. In diesem Podcast werden wir über verschiedenste Themen sprechen, die mit dem Tod zu tun haben, gegebenenfalls auch Suizid, Trauer und schwere Krankheiten. Wenn ihr mit diesen Themen momentan Probleme habt, möchten wir euch darauf aufmerksam machen und sensibilisieren, dass diese Folge vielleicht nicht für euch ist oder ihr diese zu einem späteren Zeitpunkt anhört.
Ja, ihr Döden. Ihr Döberett.
Heute hier, morgen tot. Das ist der Podcast fürs Leben. Denn eines Tages wirst du sterben. Doch an allen anderen Tagen auch nicht. Bist du bereit?
Hey Leute, we back. Und heute das erste Mal aus Dustins Wohnzimmer. Wie schön ist das denn?
Das ist ein richtig guter Flachwitz, den ich schon ein paar Mal gehört habe. Wie schön ist das denn?
Wie schön ist das denn?
Ja, wie scheiße ist das denn?
Warum ist das ein Flachwitz?
Naja, weil das ein Wort, Namenswortspiel ist.
Ja? Ach so, wie schön ist das denn?
Ja, ist einfach natürlich witzig.
Hey, es ist auch der späteste Podcast, den wir jemals aufnehmen, auch genommen haben. Es ist schon fast 22 Uhr, das ist für uns echt spät.
Dankbar bin ich für Cedric, der darauf gewartet hat, dass ich um die Alster mich gerobbt habe, gefehlt habe. Und ich bin jetzt auch angekommen über die Ziellinie.
Ich finde es ja gut, dass du deine Fettleibigkeit überwinden willst.
Ich will leben. Ich habe mir vorgenommen, und das ist, wir sind im Januar 2025, ich habe mir vorgenommen, jetzt anzufangen, viel gesünder zu leben. Und das hat auch was mit unserem letzten Jahr zu tun. Ich glaube, auch viel mit meinem Job zu tun. Ich glaube, ich möchte so gesund, wie es nur geht, sein, um die Challenges, die es dann irgendwann auch mal langsam im Alter kommen, so gut wie möglich oder so gut vorbereitet wie möglich entgegenzutreten.
Ich hoffe, du behältst diese Weitsicht bei, auch über die 30er hinaus.
Wir sprechen dann nochmal im Sommer.
Ja. Ich hatte heute witzigerweise mit einer Freundin das Thema. Ich bin mit ihr und ihrem Hund spazieren gegangen und wir kennen uns schon sehr lange, weil wir mal ein Paar waren und auch sehr, sehr gut kennen. Ist meine erste Freundin gewesen. Mittlerweile verheiratet, was 10 Jahre her, schon 10 Jahre nicht mehr zusammen, aber wir haben immer guten Kontakt. Und sie war in einer sehr intensiven jungen Zeit dabei, kennt meine Eltern und so weiter. Und wir hatten auf jeden Fall, long story short, das Thema Eltern und wie egoistisch wir das finden, dass die nicht auf sich Acht geben.
Mhm.
Und wie traurig das eigentlich ist, so zu sagen, so boah, weißt du, na klar ist man dankbar für das Großziehen und die Liebe und alles, aber jetzt in diesem Alter zu sagen, ich scheiße auf meine Gesundheit und ich mache das und das fällt dann später ja meinen Angehörigen alles auf die Füße. Also gut, dass du da momentan schon mal vorsorgst.
Man kann das ja rumdrehen, man kann ja auch sagen, ich sorge dafür, dass ich mit einem Knall sehr früh gehe, dann bin ich nicht so lange im Pflegefall.
Ja, wenn der Plan dann aufgeht, ist ja alles gut.
Ich habe das mit meiner Mutter ähnlich, die hat jetzt wieder angefangen zu rauchen.
Ja,
bis 66 hat sie sich gedacht, das ist eine richtig, richtig gute Idee, ich fange jetzt wieder an zu rauchen.
Ja, aber jetzt ja auch mit 66 Jahren, da fängt das Leben an.
Da mit Marlboro Menthol.
Da hängt der Schwanz noch dran.
Rauche ich so viel ich kann.
Ja, genau.
Man merkt, wir sind so ein bisschen, ich habe Cedric besucht im Dezember, wir haben da extrem philosophisch darüber geredet, was wir mit unseren Eltern machen oder was das mit uns macht, wie es weitergeht mit denen und dass wir gerade das Gefühl haben, dass wir die Erwachsenen im Raum sind und wir übernehmen müssen, Entscheidungen treffen müssen, die eigentlich unsere Eltern für sich selber oder für andere mittreffen könnten, aber es nicht tun.
Ja.
Und da ist die Frage, werden wir selber so später? Sind wir gerade einfach in dem Alter, in dem sich das so langsam umdreht, dass man selber dann der Erwachsene im Raum ist? Und muss man damit leben?
Oder vielleicht war man das immer schon in gewissen Aspekten für die Eltern. Eine gewisse Leitplanke, ein gewisser Wegweiser. Und dann mittlerweile aber auch so, dass halt jetzt die Verantwortung halt abgegeben wird und auch sich ein bisschen zurückgelehnt wird und gesagt hat, da wird also.
Ist ja total legitim. Ist doch genau, wenn du sagst, ich hab dich jetzt dahin gebracht, wo du bist, steh auf deinen eigenen Beinen und jetzt will ich Spaß haben.
Ja, jetzt will ich Spaß haben, aber ich fall dir nicht zur Last.
das ist der Loop zu dem ersten Podcast, den wir gemacht haben, wo ich gesagt habe, dass ich mit 80 Heroin nehmen möchte. Rauchen oder wie macht man das überhaupt?
Deshalb machst du es heute schon.
Aber ich finde es immer noch legitim zu sagen, ich kann doch unvernünftig sein, im Alter ist doch eh egal. Also dann, let's go.
Ja, bis zu einem gewissen Maß.
Wie alt sind deine Eltern?
70, mein Vater ist 70 und meine Mutter ist 60.
Ja, mein Vater ist 67 geworden, meine Mutter 66. Und mein Sohn ist jetzt 5. Ich habe schon noch das Bedürfnis, lange auch Großeltern für ihn zu haben. Und
lange Großeltern? Achso, ja.
Ne, also meine Großeltern sind letztes Jahr gestorben. So, und da war ich 37. Ja. Das ist natürlich Luxus, den man hat, dass man so lange Großeltern hat, aber ich finde es schon irgendwie jetzt ein Privileg und das sollte er genauso haben.
Ne?
Auf dass man da Menschen hat, auf die man sich außer seinen Eltern auch noch verlassen kann, wenn es hart auf hart kommt.
Wollen wir mal lüften, was jetzt das große Thema der zweiten Staffel sein wird?
Wir beginnen jetzt mit unserem Talk hier die zweite Staffel. Das ist schon mal das erste große Geheimnis. Es ist nicht die dritte Staffel, es ist nicht die vierte, fünfte oder sechste. Es ist die zweite Staffel. Und
Spoilerwarnung, wir leben noch.
Wir leben noch, beide, ganz gut. Und wir haben es auch vor, weiterhin zu tun. Wir haben allerdings gemerkt im letzten Jahr, dass wir viel über den Tod gesprochen haben und dass uns das sehr viel nicht nur Respekt, Angst und Freude gegeben hat, aber auch irgendwie das Bedürfnis, nicht nur über den Tod zu sprechen.
Ja, vor allem, also das, was daraus resultiert, ist doch, wenn man das für sich nutzt und sich auf diese Perspektiven einlässt, total geil. Man wird achtsam einfach, und das klingt jetzt so ein bisschen pathetisch manchmal oder so, aber einfach doch achtsamer und weiß halt, Dinge mehr zu schätzen und versucht halt auch irgendwie das Augenmerk darauf zu legen, zu sagen, hey, hier und jetzt im Leben möchte ich keine Zeit verlieren. Ich möchte mich mit unnötigen Dingen Zeit verlieren. Ich möchte herausfinden, was mir wichtig ist und mich darauf fokussieren. Und das aber auch wirklich zu tun, ist gar nicht so einfach. Aber ich finde, dadurch, dass wir uns so viel jetzt mit dem Tod beschäftigt haben und so viele Leute da hatten, von Trauerrednerin bis zur Einzelbalsamiererin Tamara
Balsamierer.
Jörg. Ja. Genau, Jörg, die eine BalsamiererInnen.
Ja.
Ja, gut. Und Tamara mit dem Schlaganfall, die Sterbebegleitung. Und das.
Ich fand, wir haben ja als Bonusfolge ganz viel noch von Jörg gelernt und wir haben aber auch von Luise
Morgen,
genau. Diese Dinge, die man vielleicht nochmal machen möchte oder die man bereut, wenn man am Sterbebett oder in schon palliativer Unterstützung ist. Und das sind manchmal auch die kleinen Dinge. Hm. Und die kleinen Dinge können wir jetzt ja auch genießen. Es müssen ja nicht die großen Riesenlöffelliste, ich will den Niagara-Fall sehen oder ich will Fallschirmsprung machen sein, sondern was ist denn das im Moment, was ich eigentlich genießen würde, wenn ich auch jetzt hier morgen gehen müsste?
Mhm.
Ich hab ganz schön viele Leute beerdigt. Ich bin richtig stolz. Wir haben mit Lichtermeer jetzt 4 Ladengeschäfte. Wir sind 8 Menschen, die bei Lichtermeer arbeiten. Und ich selber habe auch viele Familien begleitet im letzten Jahr.
Über 100?
Ja.
Weit über 100?
Ich selber persönlich wahrscheinlich nicht über 100, nein. Ich
ja, wahrscheinlich auch eher, ja, Unternehmen?
Ich glaube, ich schätze mal, ich habe so 40 bis 50 Familien begleitet.
Mhm.
Und alle waren anders. Alle haben einen anderen Zugang und zu dem Abschied gehabt. Und manchmal war das schön, manchmal war das ganz, ganz schrecklich. Aber ich habe ein paar Leute gehabt, die sind fast so alt wie ich gewesen. Und die hatten kleine Kinder. Und das ist für mich der Endgegner. Und jedes Mal waren die Dinge, die ich von den Partnern, die da sind, oder von den Eltern der Menschen, die dann gestorben sind, gehört habe, das waren ganz viel Dankbarkeit, aber das ist auch schwer, da von der Lebensfeier zu sprechen, wenn auch so viel, man vermisst ja so viel von dem Leben, was dann nicht mehr passieren wird. Aber es hat ganz viel mit mir gemacht Und ja. Ich versuche ganz viel nicht mehr so viel in der Zukunft zu hängen oder so viel in der Vergangenheit zu hängen. Und das ist das Pathetische. Und ich finde es total geil, dass wir aus diesem, weil diese Trauer, dieser Abschied, da ist ja Platz für all das Pathetische. Wenn nicht da, wo denn sonst?
Klar.
Und ich habe so viel davon mitgenommen, zu sagen, ey, es kann so schnell gehen. Wir haben jetzt Autounfälle gehabt. Wir haben Menschen, die, also mit mir persönlich macht ganz viel dieses, geht zum Arzt, irgendwas drückt da im Bauch und der sagt, ja, Bauchspeicheldrüse, sorry, kann man jetzt aber auch nicht mehr viel machen, hat sich so viel Raum schon geschaffen, können wir jetzt nur palliativ machen und fairerweise länger als ein Jahr würde ich dir nicht geben. Und dann geht das relativ fix. So. Oder Hautkrebs hatte ich auch einmal jetzt und so. Das sind eine 41-jährige Mutter, ein 45-jähriger Vater und das sind einfach Kinder, die das bricht mir voll das Herz, ne? So 5 Jahre, 3 Jahre alte Töchter, 1 Jahre alte Tochter, ne? Wo du,
ja, dann hast du jetzt trotzdem Angst vor dem Tod?
Ich habe total Angst vor dem Tod immer noch. Wie jetzt hat sich nicht geändert, aber ich kann ihn viel besser ausblenden, weil ich die ganze Zeit wirklich versuche zu tun, was ich im Moment fühle, was richtig ist. Ich glaube, ich verwöhne meinen Sohn viel zu doll, sagen einige Menschen. Wir machen aber auch nur keinen Scheiß. Also ich habe ja.
Das hat das eine mit dem anderen zu tun.
Ich glaube, ich will das nicht so aufsparen. Ich will den geilen Scheiß nicht aufsparen.
Richtig.
Wenn er sich was wünscht, dann möchte ich ihm das irgendwie direkt erfüllen und nicht irgendwann sagen, nee, das kannst du ja nächstes Jahr dir zu Weihnachten wünschen und so. Und für mich selber gilt das Gleiche. So, ich mache jetzt gerade, versuche jetzt alle Sportarten auszuprobieren, wo ich wie immer schon mal dachte, ich habe Lust. Ich habe letztes Jahr, jetzt Ende des Jahres, meine Golflektion ernster genommen.
So. Das heißt Platzreife.
Ja, ich habe
Platzreife gemacht.
Ich habe meine Platzreife gemacht. Aber es ist
schon. Das hat ja gut geklappt, ich habe meine Golflektion gemacht.
Nein, aber ich habe es ernst genommen. Ja. Ich will dieses Jahr möchte ich jetzt meinen Segelschein machen.
Ja.
So, weil ich finde, ja, warum.
Ach, Hauptsache erstmal alle Zertifikate sammeln.
An die Wand hängen, genau. Ich habe so viel Platz noch an der Wand im Wohnzimmer.
Ja, du könntest wirklich mal ein paar Bilder aufhängen.
Ja, ich könnte auch mal mein Bachelor-Zertifikat.
Nehmen wir mal das Abi-Zeugnis.
Abi-Zeugnis, Führerschein.
Ja. Nee, aber worauf, also das, was du sagst im Kern, ist ja total geil und wichtig. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Also einfach, das ist ja, ey, du kannst jederzeit aus dem Leben gerissen werden. Jederzeit aus dem Leben gerissen werden. Und es ist ja auch gar nichts Schlimmes dabei, sich das vor Augen zu halten. Das heißt jetzt nicht, dass man jeden Morgen in Angst leben sollte und aufsteht und in den Spiegel guckt und sagt, oh Gott, bin ich heute dran? Sondern ganz im Gegenteil, einfach zu sagen, hey, wer weiß, wie viel ich noch habe und dass ich mache das morgen, heißt ja nicht, dass ich jetzt total verantwortungslos handeln soll, aber verantwortungsbewusst einfach auch das zu tun, worauf man Lust hat und sich auch Sachen zu gönnen. Wir hatten auch mal drüber gesprochen, dass einen gewissen Teil von seinem Geld auch als Fuck you Money oder als Fuck it Money so irgendwie rauszuhauen und zu sagen,
fuck you.
Nimm mein Money. Shut up and take
money. Ja. Nein, aber zumindest, du kannst halt nicht nur 80% deines Vermögens oder des Gehalts sparen für die Zukunft und nur sagen so, okay, und dann fange ich an zu leben, weil dann ist wieder was anderes und dann fängst du auch nicht an.
Finde ich genau richtig. Ich finde, ich möchte gern mit dir diesen Podcast machen, der dieses antifrugale Leben, dieses, ich muss 400.000 Euro mir zusammensparen, damit ich mit 40 in Rente gehen kann. Und das muss ja reichen, bis ich dann 90 bin. Und ich mache so wenig wie möglich und spare mir alles auf, damit ich dann später von sehr wenig Geld sehr lange leben kann. So. Ich glaube, ich will genau das Gegenteil. Ich will richtig viel und ich will richtig doll und ich will das richtig fett und ich will mich nicht zurücknehmen. Ich möchte im Moment sein, wenn ich Lust habe, irgendwo hinzufliegen, dann möchte ich das machen und dann will ich mich nicht zurücknehmen.
Ja, Geld kommt und geht, aber und in Gesundheit kannst du dir in der Kürze zwar Ärzte kaufen und vielleicht auch gute medizinische Versorgung, aber das bringt dir ja nichts in jungen Jahren. So, die Zeit kriegst du ja nicht wieder. Ne?
Nein. Und ich möchte weiterhin, glaube ich, in dieser Staffel darüber reden, was ich erlebe in meinem Job. Und ich glaube, ich will ja noch ein paar Menschen noch hören, du aus der Branche. Aber ich möchte ganz viele andere Menschen auch.
Ja. Ich habe das in dir schon gepitcht. Wir werden in dieser Staffel Und jetzt müssen wir das, die Leute natürlich, wenn ich das jetzt verspreche, müssen wir die auch einladen. Aber wir haben schon zwei Zusagen, also die kann ich auf jeden Fall schon mal spoilern. Wir werden mit Nora sprechen. Nora schreibt gerade ein Buch über radikale Freundlichkeit und wie es dabei hilft, das eigene Leben auch zu erleichtern. Wie geil ist das denn? Ey, und ich habe ihr gesagt, Mensch, mega, aber ich sage auch viel zu oft geil gerade in dieser Folge. Ich weiß gar nicht, ob das herkommt. Aber das Leben ist zu kurz, um unfreundlich zu sein und nicht über sich selber zu lachen und vielleicht auch mal die Größe zu haben, irgendwie sich zurückzunehmen und zu sagen, ach komm, oder sich nicht darüber aufzuregen, dass einen irgendjemand angepöbelt oder angerempelt hat. Lach drüber. Keine Ahnung. Also das werden wir mit Nora ergründen. Und dann etwas, worauf ich mich auch sehr freue, Dating über 50. Darf ich das über noch? Oder Dating mit Falten? Ist das möglich? Auch noch jemand, der ein Buch rausgebracht hat. Mega.
Mit Falten? Oder mit
Falten. Falten. Dating mit Falten, glaube ich, heißt es oder so. Also Ü50 Dating. Eine Dame, die überhaupt auch das verwitweten Leuten das wieder nahe bringt, ob das überhaupt möglich ist zu daten, weil ganz oft haben ja auch dann Kinder damit ein Problem und so weiter. Und naja, aber da werden wir einsteigen. Und ich würde auch gerne auf nochmal so eine Metaebene gehen und versuchen irgendwie vielleicht so eine Richtung Achtsamkeit oder auch so Spiritualität. Finde ich auch sehr interessant zu sagen, Reinkarnation. Beispielsweise Rückführungen. Gibt es andere Leben? Ach, ich platze von Ideen.
Wollen wir so einen spirituellen Trip machen?
Ayahuasca?
Ja, zum Beispiel. Das können wir auch im Podcast machen.
Drogen nehmen?
Ja, also du und ich begleite das. Dann. Ich bin dann deine Drogendula.
Nee. Wenn dann machen wir das okay. Zusammen.
Und dann suchen wir uns jemanden, der ja. Uns dabei begleitet. Das finde ich gut.
Ja.
Ich, Maxine kann dann ja einfach daneben sitzen.
Das ist gut, deine Schwester.
Genau.
Ja. Unsere Produzentin.
Und wir werden Pablo Metz haben. Pablo ist ein Gründer, der sich auch in den 40ern überlegt hat, dass er jetzt eine neue Bestattungsmethode gründen möchte.
Ja.
Finde ich mega spannender Typ, sehr, sehr netter Typ vor allen Dingen. Und der gesagt hat, Feuerbestattung finde ich okay, aber da müsste noch mehr gehen. Und Erdbestattung, ja, im Sarg, da zu liegen für ein paar Jahrzehnte, finde ich auch nicht cool. Dann muss noch was anderes passieren.
Nicht Asche zu Asche, sondern Erde zu Erde.
Kompostierung als Bestattungsmethode. Und ich habe Pablo gefragt, ob er Lust hat, und er hat zugesagt.
Stark. Das heißt, wir haben jetzt Dry Gäste und wir haben uns.
Und das passt zum Dry January, den ich gerade mache. Und wir trinken ja alkoholfreies Bier.
Ja.
Und dann, was, wie nennen wir denn im Februar?
Wie? No Feb February?
Ja, gut, weiß ich nicht. Guck mal. Wir können ja überlegen, ob wir das machen, ansonsten schneiden wir das raus.
Im Februar bin ich endlich im Urlaub. Ich nehme jetzt meinen Jahresurlaub.
Wo gehst du hin?
Sri Lanka habe ich gerade überlegt. Ja. Ich war letztes Jahr ja auch nach meiner Trennung, nach meiner dreijährigen Beziehung, war ich im Januar bisschen am Boden. Ich habe gestern letztes Jahr auch mein Leben komplett auf links gedreht.
Was ist passiert und wie hast du es auf links gedreht?
Ich bin umgezogen, habe mich von meiner Freundin getrennt, habe mein Startup verkauft und ein Café auf Sylt gekauft.
Am Rande der Welt.
Am Rande der Welt, ja. Und ich bin da einmal ziemlich durch den Dreck gewartet und habe mein Leben wirklich, also es war so chaotisch und auch sehr emotional. Und bin jetzt tatsächlich, nachdem ich ein Jahr lang dafür gekämpft habe, seit letztem Jahr im Juni, zumindest aus beruflicher Hinsicht, anders selbstständig und bin jetzt Gastronom.
Das heißt, du hast ein Startup?
Ich habe vorher mein Startup, wenn ihr euch erinnert und treue Hörer seid, für die neu einsteigen. Daher kommt ja auch unsere gemeinsame Verbundenheit, Dustin ist Bestatter. Ich habe ein Startup für Vorsorge und Nachlassverwaltung aufgebaut, 5 Jahre in Berlin geleitet und dann auch letztlich verkauft. Und das lief alles parallel zur Übernahme des elterlichen Gastronomiebetriebes. Und das war ganz schön viel auf einmal. Da habe ich mich ganz schön übernommen letztes Jahr. Fast forward, dieses Jahr, ich glaube, ich lebe den Traum der 50-jährigen Ex-McKinsey-Unternehmensberater, die sagen, sie wollen jetzt ein Restaurant, ein Café gründen, einfach jetzt schon mit Mitte 30, Anfang 30.
Ich glaube, du springst ganz schön Aber okay, also du hast das Startup verkauft. Da waren ja auch einige Mitarbeiter. Ne? Das waren ja irgendwie auch 20 Leute oder wie viel? 15?
10.
10 Leute.
Die letzte,
ja. Und jetzt hast du ein Team in deinem Café auch von 10, 15 Leuten.
16 hatten wir im Sommer. Das ist ja immer saisonal, weil wir auf einer touristischen Insel sind.
Ich hörte davon.
Du warst da.
Als keine Touristen da waren. Und da war trotzdem die Bude voll.
Ja, stimmt.
Also das ist jetzt, ich fand, Cedric wohnt aktuell in einem reetdachgedeckten Haus in einem Ort, der heißt Kaitum, der ist auf Sylt. Und in diesem Haus ist unten ein sehr, sehr süßes Café. Und ich glaube, es ist auch auf der To-Do-Liste von Sylt-Touristen mit auf den Top 5. Top 4?
Ja, das ist eine Institution auf der Insel. Gibt es nächstes Jahr. Dieses Jahr haben wir 40-jähriges Jubiläum.
Und ich denke mal, wenn ihr da hinkommt und sagt, heute hier, morgen tot, dann kriegt ihr da auch 30% Rabatt auf alle. Auf drei Kuchen kriegt ihr 30% Rabatt. Ich muss auch sagen, ich finde den Kuchen sehr, sehr lecker. Ich finde den Kaffee auch sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Und das Allerbeste an der kleinen Teestube ist aber der Tee.
Ja.
Ja, es ist ein Lokal tatsächlich, das meine Mutter 1999 als Geschäftsführerin ist sie da angefangen und hat das dann 2002 übernommen und jetzt 21 Jahre lang geleitet. Und parallel zu meinem Verkauf vom Startup bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, pass auf, ich helfe dir dabei, das so zu uns zu strukturieren, dass du es abgeben kannst und an jemand Dritten. Aufgrund meines betriebswirtschaftlichen Backgrounds hatte ich da einfach mehr Möglichkeiten, dir dabei zu helfen. Das ist ja auch oftmals, dass man nach einigen Jahren sehr viele, vielleicht auch ein paar Scheuklappen hat, wenn man seinen Betrieb führt. Auf jeden Fall hat sie die Hilfe dankend angenommen und ich bin auf dem Weg dahin mit der Idee so verheiratet geworden oder wie sagt man, da habe mich da so emotional verbunden gefühlt, dass ich das Café jetzt kurz an selber übernommen habe und seit Juni leite.
Und du hast eine Firma gegründet, die quasi jetzt deiner Mutter das Café ab... Und du bist ein alleiniger Inhaber dieser Firma,
richtig? Ja, genau. Ich habe eine Firma gegründet, habe meiner Mutter das Café abgekauft.
Wie hast du Angst davor gehabt?
Nee, ich bin einfach irgendwie so ein, ich mache dann einfach, ich funktioniere. Wenn ich Ziel habe, dann funktioniert. Also ich habe Zweifel gehabt, aber das ist was anderes als Angst, glaube ich.
Bis wann hast du Zweifel gehabt? Bis zu welchem Zeitpunkt?
Doch, bis nach der Übernahme.
Ja?
Ja, total. Auch rückwirkend sogar noch. Aber aufgrund des Standorts und der Insel und manchmal auch der Einsamkeit da vor Ort. Das alles, da kommt vieles zusammen, das ist komplex.
Hattest du Angst, dass du da nach einem Monat keinen Bock mehr drauf hast, das zu machen?
Nein, das nicht. Weil das könnte ich auch niemals mir selber verzeihen. Also wenn ich mich für etwas entscheide und was mache, dann gebe ich da auch 120% oder richtig Gas. Und ich glaube, das siehst du auch, das kannst du auch bestätigen. Und ich bin da, also merke ich ja auch an den Zahlen und den Erfolg, den ich in kurzer Zeit da habe mit kleinen Veränderungen oder auch größeren hinkriegen können, aber es ging nicht darum, dass ich da keine Lust mehr drauf habe, weil das ist für mich unternehmerisch eine total tolle Spielwiese. Es ist total herausfordernd, aber wir hatten ja mal drüber gesprochen, Gründung ist ja nochmal was anderes als Transformation und das ist man muss halt viel ausprobieren. Und das Tolle ist, also ich schreibe ja auch viel auf LinkedIn darüber, über den Prozess und wie ich das mache. So diese mit einer Start-up-Denkweise an so ein Bestandsunternehmen heranzugehen und einfach alles in Frage zu stellen, ist total erfrischend und kann total viel Spaß machen. Weil es gibt ja einfach, es gibt ein laufendes, bewährtes Geschäftsmodell, das funktioniert. Es geht ja nur um Optimierung. Und es gibt ja einfach validierte Hypothesen und die Frage ist einfach nur noch, wie kann ich die Effizienzen besser rausholen, wie kann ich operativ noch mehr rausholen und das halt aber auch über Lean Management oder halt so Hypothesen testen und Sachen in Frage zu stellen, herauszufinden, das machen ja die wenigsten Gastronomen, die es vielleicht.
Du hast ja aber auch die Verantwortung für das Team, für die Menschen, die da Vollzeit arbeiten, die da auch schon wahrscheinlich seit Jahrzehnten arbeiten.
Oh ja, das ist ganz schöner Druck.
als ich auf Sylt war, da ist in der Sylter Zeitung ein Artikel rausgekommen über eure Konditorin.
Sehr unglaublich, seit 28 Jahren dabei.
Da hätte ich wahnsinnig Respekt vor. Weil das ist ja, für sie ist das Familie, für dich ist es ja auch Familie. Ihr beide kennt euch ja dementsprechend auch schon seit...
Wir aufwachsen sehen, ja, klar.
Und jetzt bist du aber auf einmal in dieser Familie der Chef, der ihr vorher, also das ist ja ein ganz anderer Kontext so und auch für alle anderen, die da sind. Und dann hast du auch noch die Kunden, die ja auch eher konservativ wahrscheinlich sind, die da hinkommen. Die kleine Teestube sieht jetzt nicht aus wie der neueste Berlin-Mitte Coworking Space, sondern da hängen, also da, ich würde sagen, die Einrichtung, die ist da schon ein bisschen länger so.
Ja, genau.
Mitgewachsen. Da hat dann vor 10 Jahren mal jemand ein Bild an die Wand gehängt. Das hängt da halt immer noch.
So ähnlich, ja.
Und ich finde, es hat einen richtig tollen Charme, aber ich hätte auch viel Respekt davor, dass da jetzt so riesen Veränderungen zu machen. Mhm. Was war denn so die größte Veränderung, die du vorgenommen hast? Oder wo du... Ja.
Ja, da gibt es also von bis... ich glaube, das meiste ist halt einfach für den Gast auch gar nicht sichtbar. Es geht viel um operative Sachen, um Digitalisierung von Prozessen, die für dich als Gast gar nicht so wahrnehmbar sind. Und das ist ja das Tolle. Weil wenn für den Gast alles, der seit Jahren kommt, und der denkt, okay, das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass die eine Speise 3 Euro teurer geworden ist und vielleicht beim Frühstück es jetzt auch eine vegane Option gibt, die mich nicht interessiert, ja, super. Aber da ist ja noch viel, viel mehr dahinter. Und also sei es beispielsweise, ich meine, das war natürlich auch ein cleverer Schachzug, wenn ich mich mal so selber lobe, allein die Gehaltsstrukturen umzustellen und dafür zu sorgen, dass jeder Mitarbeiter, ohne dass es mich großartig mehr kostet, schon mal 300 Euro mehr netto verdient vorher. Da bin ich ja offene Türen eingerannt. Und damit halt erstmal hinzugehen und zu sagen, pass auf, zu der einen Mitarbeiterin zu sagen, pass auf, was hältst du davon? Die ist schon etwas älter. Du machst jetzt keine 5-Tage-Wochen mehr, du machst jetzt eine 4-Tage-Woche, aber du verdienst 200 Euro mehr als vorher.
Ja, geil.
Ja, wie geht das denn? Ja, natürlich, ja, klar. So, und dann kann man sagen, ist manipulativ, aber nein, ist einfach schlau.
Ja, es ist Akzeptanz schaffen, ne? Und
ja. Und also ich werfe das ja auch zum Beispiel, kann ich ja meiner Mutter gar nicht vorwerfen, dass sie das, ist halt einfach, irgendwann bist du auch müde und kaputt und kannst auch einfach nicht mehr, wenn du das, ich glaube aber auch das Managen halt vergisst als Geschäftsführer, bist du ja irgendwann in diesem Hamsterrad gefangen. Und dann kommst du ganz schnell an einen Punkt, wo du halt das auch gesundheitlich merkst und dann halt auch echt aus dieser Spirale nicht mehr rauskommst, ne?
Deine Mutter hat ja bis zum Schluss, sie arbeitet jetzt dann nicht mehr oder noch unregelmäßig, springt sie manchmal ein.
Ja, genau.
Aber sie hat ja bis zum Schluss aktiv da selber gearbeitet.
Ja, teilweise 8 bis 9 Stunden am Tag. Hm?
Ist das auch dein Plan? Wie ist deine Perspektive drauf? Weil du bist ja schon da jetzt im Service, habe ich mitbekommen, und du machst da ja auch jetzt viel noch.
Ja, klar. Ja, natürlich. Da muss ja auch jeder, also... Im besten Fall kann ich jede Station selber machen, wenn die Bude brennt. Aber mein Ziel ist es natürlich schon mehr am Geschäft zu arbeiten und nicht im Geschäft. Dass ich dann halt, also mein Job ist es ja, dafür zu sorgen, dass genug Geld verdient wird, dass ich die Löhne zahlen kann, dass es allen Spaß macht, eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Auch wenn jemand ein Problem hat, dass alle zu mir kommen können. Dass, wie du schon sagst, ich habe die Verantwortung für die ganzen Mitarbeiter. Und entsprechend, denke ich, ist es mein Job auch, ja, das Bindeglied zu sein, von oben drauf zu schauen und zu gucken, wie können wir noch besser werden, wie können wir noch mehr Gäste bekommen, noch mehr Umsatz machen, die Margen steigern und eben halt in diese aktive Managementrolle gehen. Dabei aber trotzdem den Respekt vor den Mitarbeitern zu haben, zu sagen, okay, der Chef packt trotzdem selber mit an. Ist jetzt nicht nur so ein BWL-Fuzzi, der da jetzt hier reinspringt und sagt, Firma, hier meine Excel-Tabelle sagt aber.
Du bist ja so ein BWL-Fuzzi.
Ja, aber hands-on BWL-Fuzzi.
Der damit aufgewachsen ist, das zu machen.
Ja, aber ich bin ja kein Berater.
Nee, du bist, genau, das ist halt das, was, also Cedric und ich kommen ja beide aus einer BWL oder
Wirtschaftsrecht.
Wirtschaftsrecht erschienen. Nein, aber das ist ja das, was alle Beratern hassen. Dieses, okay, ich mache diese Slides, ich zeige euch, ihr müsst das, das, das machen, aber in der Implementierung der Strategie gar nicht mehr dabei sind und dadurch auch gar nie rausfinden werden, ob das, wie die Implementierung, ob das funktioniert oder nicht. So, und jeder wünscht sich eigentlich jemanden, der eine Idee hat, eine Strategie entwickelt und die dann auch umsetzt. Und das braucht natürlich Ausdauer und das kann, glaube ich, nur ein Gründer. Jemand, der da ist, ja.
Ja, der auch mal richtig auf die Fresse gekriegt hat, einfach so unternehmensseitig.
Es ist ja, erzähl mal.
Ich meine, also wenn du was gründest und was aufbauen willst, so wie wir beide das getan haben, dann kriegst du auch dauernd, du musst dauernd ein neues Problem, das du lösen musst. Jeden Tag, du stehst auf, es gibt ein neues Problem oder eine neue Herausforderung, irgendwas funktioniert nicht, irgendein Kunde springt ab, irgendeine Strategie hat nicht funktioniert. Und dann, also entweder gibst du auf oder du machst halt weiter. Und irgendwann merkst du halt auch, das Problem ist gar nicht so schlimm und du priorisierst. Aber es ist ja immer so, so diesen Spirit zu entwickeln, zu sagen, ja, let's fucking go. Scheißegal, natürlich ist morgen wieder ein neues Problem, aber ich stehe trotzdem auf mit einem Lächeln und sage, that's the game.
Nicht so ein Problem zu sein, sondern direkt in die Lösung zu springen. Ne?
Ja, oder halt auch zu sagen, ich weiß, dass Probleme kommen und es werden immer Probleme kommen. Aber mit einer Mentalität ranzugehen, zu sagen, ich werde nicht verzweifeln, sondern ich werde es mir angucken, ich werde priorisieren, ich werde es lösen. Und vielleicht werde ich es auch nicht lösen, aber es wird trotzdem weitergehen.
Genau. Und die Probleme werden kommen und das ist ja immer so. Und das unterscheidet nachher die, die weitermachen oder die, die daran verzweifeln. Wir haben beide viel Quatsch erlebt oder mussten durch viele Höhen und Tiefen jeweils in einem zeitlichen Versatz.
Ja.
Denn da warst du ja noch quasi Praktikant.
Bei dir.
Aber ich glaube, uns unterscheidet, und das glaube ich wirklich, uns unterscheidet ein richtig großer Punkt. Und das bewundere ich an dir. Und das ist, du hast dir echt viel Hilfe geholt. Und du hast mich oft gefragt und ich weiß auch, dass du andere gefragt hast, wenn du ein Problem hattest. Und das habe ich nicht gemacht. Und ich dachte immer, ich bin der Schlauste, ich kenne das, ich muss das alleine klären. Kein anderer versteht das. Dieses Problem, was ich habe, damit bin ich ganz alleine. Und habe das immer auf mich draufgeladen, dass ich der Einzige bin, der das jetzt klären kann. Und das hat mich ganz schön auch in die Tiefen noch viel weiter reingedrückt. So, und ich hätte mir öfter Hilfe oder Rat suchen sollen. Insbesondere von Menschen, die das schon mal erlebt haben.
Machst du es jetzt?
Viel mehr. Viel mehr.
Aber noch nicht genug.
Doch, ich habe eine fantastische Mitgründerin, mit der ich sehr auf Augenhöhe sehr viel und häufig über die Herausforderungen sprechen kann, die wir haben. Und sie hat ihren abgesteckten Bereich und ich habe meinen abgesteckten Bereich und sie hat das letzte Wort bei sich und nicht bei mir. Und trotzdem habe ich einen kleinen Beirat mir erschaffen, wenn auch in meinem Bereich, den ich dann auch nochmal frage.
Dein persönliches Advisory Board.
Ja.
Ja, so.
Und es ist, ich weiß noch nicht mal, wo ich das gelesen habe, aber jeder hat ja so seinen inneren Beirat.
Mhm.
Jeder hat so seine Mentoren. Die musst du manchmal ja gar nicht physisch fragen, sondern du kannst dir schon manchmal denken, was würden die denn sagen?
Ich glaube, aber es ist auch ein Luxus, die zu haben und sich die rauszusuchen.
Ja. Und
die hat ja vielleicht gar nicht jeder.
Nee, und das stimmt. Aber die kann man sich ja proaktiv suchen. Das ist ja nicht so, dass die einfach von alleine kommen und sagen, nee. Hallo moin, na, wie geht's? Ich bin jetzt hier dein Mentor.
Nee, klar.
Ja, sondern du, das entwickelt sich und du musst die Menschen fragen. Und das habe ich am Anfang nicht gemacht.
Mhm.
Oder ich habe Ratschläge mir gesucht und dann aber den Witt geschlagen. Von fantastischen Gründern. Ich habe eine tolle Community, ich habe tolle Gründer, den Gründer von MyTaxi, den Gründer von Parship. Das sind richtig tolle Leute, die mir richtig tolle Ratschläge gegeben haben auf konkrete Fragen, die ich hatte.
Mhm.
Und von About You und von und das sind aber alles, Mensch, das weiß ich unfassbar zu schätzen, habe ich immer drauf gehört, ne? Dachte ich bin noch schlauer und kriege das doch noch irgendwie hin, obwohl alle anderen gesagt haben, nee, das ist ein totes Pferd, was du reizt, das Produkt oder so, und ich glaube, das habe ich mir sehr zu Herzen genommen, das nehme ich sehr mit.
Aber es kann gar nicht sein, dass du nie um Hilfe gefragt hast, weil ich weiß nämlich noch, ein Ratschlag von dir früher war, wenn du jemanden um Rat fragst, dann kommt immer mit einem konkreten Anliegen.
Ja.
So. Und das habe ich mir auch immer zu Herzen genommen. Und das ist auch total wichtig, finde ich. Weil
Zeit, natürlich auch die Zeit von diesen Menschen ist kostbar, von denen du was wissen möchtest, ne? Und wenn du dann halt irgendwie ankommst und sagst, ja, erzähl mir doch mal so ein bisschen was übers Gründen.
Was ist denn das Geheimnis?
Ja, genau, oder was ist so, was ist denn jetzt, erzähl doch einfach mal.
So. Ich glaube, das kam aber auch mal aus diesem, den Anfragen, die ich bekommen habe. Wollen wir einen Kaffee trinken gehen?
Ja.
Ja, und dann, ne, und das ist, natürlich weiß ich, dass jemand vielleicht eine Frage hat, aber dann stell die mir doch mal. Oder sag mir doch, warum ich derjenige bin, mit dem du einen Kaffee trinken willst, weil du das und das machen möchtest.
So, jetzt sind hier die wenigsten von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Gründer und Unternehmer vielleicht. Vielleicht ja auch doch, wenn wir in der Startup-Szene jetzt richtig durchstarten und da unser Podcast gehört wird.
Ja, das wird's.
Da kann ich dir auch kleine und lustige Anekdote erzählen. Da ist jetzt die Frage, wie abstrahieren wir das denn aufs Leben, dass das jeder für sich selber anwenden kann? Weil diese ganzen Themen, auch wenn wir jetzt aus unserem unternehmerisch geprägten Leben erzählen und aus unseren Herausforderungen, die gibt es ja auch privat.
Absolut, und ich finde...
Ja. Und du kannst also Hilfe suchen...
Ratschläge, oder sich konkrete Fragen stellen, also sich zu denken, oh Gott, mir geht so schlecht, keiner kann mir helfen, ist natürlich eine andere Aussage, als zu sagen, diese eine Sache nervt mich gerade richtig, wer kann mir denn helfen, diese eine Sache zu lösen?
Ja.
Wer ist denn die richtige Person und welche Frage muss ich stellen, um die richtige Antwort zu bekommen? Das ist total schwer übrigens. Ne? Und deswegen Fragen oder die richtigen Fragen stellen ist auch eine Riesenkunst. So. Aber ich glaube, das, wenn ich meine erwachsenen Jahre nochmal, ne, wenn ich meinem jungen Ich nochmal einen Tipp geben könnte, wäre, frag mir, nimm nicht so viel an, nimm nicht alles als gegeben an, sondern und denk nicht, dass du alles alleine lösen musst, sondern
Scheiß auf dein Ego.
Vielleicht ist das, ja, wahrscheinlich ist das Ego. Und das kann nicht sein, dass du alles alleine regeln musst und klären musst für dich. Und Hunderte von Menschen haben das gleiche Problem, was du hast, auch schon mal durchgemacht.
Wie vielleicht in einer anderen Art und Abwandlung oder Intensität, aber...
Oder vielleicht auch genauso.
Ja, vielleicht auch genauso.
Und du bist nichts Besonderes, frag einfach nach. Ne? Und ich glaube, das ist eine wichtige Sache. Und das hat mir auf jeden Fall jetzt gerade das Leben viel leichter gemacht. Und in sich in eine Branche einzuarbeiten, die in der ich jetzt bin... In der Bestattungsbranche, von der man gar keine Ahnung hat vorher, da haben wir es ja institutionalisiert, Menschen zu fragen, wie machst du das eigentlich? Was passiert denn dann? Aha. Und was passiert dann? Mhm. Und dann? Was sagst du dann? Okay.
Mhm.
Und das haben wir so richtig. Wir haben dann Menschen gefragt. Wir haben die gefilmt, wie die uns die Antworten gegeben haben. Wir haben ja auch einen Bestatter bezahlt dafür, uns zu coachen für die konkreten Fragen, die wir hatten. So, und das, ich glaube, das ist extrem wichtig.
Ja.
Rat anzunehmen, überhaupt auf Leute zuzugehen.
Voll.
So, und ich glaube, wir können das jetzt hier auch in diesem Jahr noch lernen. Und dafür ist die zweite Staffel wahrscheinlich auch ganz gut.
Das Leben noch besser leben.
Oder? Ja, wie leben wir denn? Wie leben wir denn jetzt unser Leben? Was machen wir denn jetzt damit?
So wie. Wie ich eben gesagt habe, was Sie interessiert. Ja, genau, was machen wir jetzt damit? Das ist interessant, das ist ja auch immer so wellenartig, finde ich. Bin nie jemand gewesen, der den Weg des geringsten Widerstands gewählt hat. Und ich habe jetzt das Gefühl, das letzte Jahr bin ich wirklich einmal richtig durch den Dreck gewartet und habe jetzt aber einen Status quo geschaffen oder einen Standard für mich und auch irgendwie eine Realität, die ich managen kann und mit der ich mich jetzt. Also ich bin irgendwie so. Kennst du das, wenn du so auf dein Leben zurückguckst und du sagst so, wenn du so das wie so ein Spiel betrachtest und sagst, level up, irgendwie, aber ich bin aufs nächste Level gekommen.
Und das ist ja immer mit Angst verbunden. Dieser Schritt in das nächste Level ist ja immer einmal ins Leere treten und gucken, ob es trägt, ob die Luft dich trägt. Die Angst ist ja eigentlich nur einmal dieses nach vorne gehen.
Ja, nee, aber vielleicht auch harte Arbeit.
Ja, klar, es ist
harte Arbeit. Harte Arbeit, also ne, irgendwie so...
Aber das ist ja trotzdem eine Entscheidung. Das Aufregendste ist ja die Entscheidung zu treffen, das zu tun. Es nachher zu tun, ist ja wirklich nur ein Schritt vor den anderen.
Ja, ist ein bisschen wie ins Fitnessstudio zu gehen und zu sagen, irgendwie am Anfang, wenn du direkt irgendwie 30 Kilo Bizeps-Curls machen willst, geht nicht. Aber dann im Fünferschritt, du kommst dann ja irgendwo hin und es wird leichter.
Ja.
Oder Klimmzüge oder was weiß ich. Ja. So, und das ist ja im Prinzip dann
Ja. Ist aber.
Weißt du, dass ich jetzt, wenn wir diese Folge langsam zu Ende bringen,
ja,
habe ich trotzdem noch eine Frage, die vielleicht sich jemand anders auch gestellt hat. Aber du hast jetzt viel, was die kleine Teestube angeht, viel deinen persönlichen Antrieb gesagt. Das war, du eigentlich möchtest du deine Mutter retten, du möchtest das weiterführen. Du möchtest, aber dann hast du gesagt, den Umsatz steigern, den Ertrag steigern, irgendwie, dass du möchtest es für die Mitarbeiter besser machen.
Ja.
Aber was ist so deine oder ist es nicht okay, wenn es einfach so weiterläuft, wie es läuft? Muss es mehr sein? Muss es größer sein? Was ist für dich so der, wo soll das hin? Was so der zufriedene, wie nennt man das denn in VWL?
Was denn?
Dein
Satisfaction.
Dein Pareto. Wo trifft sich quasi der ist oder deine Zufriedenheit mit dem Zustand, der dann ist?
Sky's the limit. Ich weiß es nicht. Also ich habe ja, das habe ich dir auch immer mal erzählt. Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich das Sprungbrett, was unternehmerisch noch ganz andere Projekte ermöglichen und finanzieren und querfinanzieren könnte, auch in Zukunft. Ja. Und für mich ist es die Teestube, wie du auch schon gesagt hast, ich bin damit aufgewachsen. Das ist ein total emotionales Projekt. Ich habe ja auch gesagt, klar, das eine war, meine Mutter hatte vor Jahren schon mal einen Schlaganfall. Ich glaube, die hätte sich da totgearbeitet. Ich hätte es mir nicht verzeihen können, hätte sie noch mal einen zweiten gekriegt und ich hätte die Möglichkeiten gehabt, sie ihr zu helfen und hätte es nicht getan. Punkt eins. Punkt zwei, dann hat sie wieder angefangen zu rauchen. Dankeschön. Jetzt hat sie wieder aufgehört. Sehr gut. So, aber das zweite ist, ich hätte es mir auch nicht verzeihen können, würde ich in 5 Jahren an dem Laden vorbeilaufen und ich hätte es nicht wenigstens versucht. Und dann hätte ich mir immer die Frage gestellt, was wäre, wenn, hätte ich das mal gemacht. So. Ich glaube, ich mache das jetzt erstmal weiter und ich will es halt einfach so gut machen, wie ich kann. Und ich möchte es in verschiedene Richtungen weiterentwickeln und ausbauen, verschiedene Geschäftsfelder vielleicht nochmal ausprobieren, im B2B-Vertrieb Tee zu verkaufen unter einer eigenen Brand, also heißt an andere Geschäftspartner, da habe ich ein paar, die sich dafür interessieren. Ich könnte mir vorstellen, noch einen zweiten Laden aufzumachen in Hamburg, also wenn das jemand hört und vielleicht eine freie Fläche hat. Ich habe da große Lust drauf, diesen Spagat zwischen Hamburg und Sylt zu machen, was ich mental auch ganz interessant finde. Und wenn ich das auf ein gewisses Level gehoben habe, dann würde ich mich freuen, einfach auch noch andere Projekte weiterzumachen. Also zum Beispiel ja, wie diesen Podcast, den mache ich ja auch weiter. Ich hätte jetzt auch sagen können, das sind Staffel 1 war gut, Vorsorgethema abgehakt, ich bin jetzt Vollzeit-Gastronom, passt nicht mehr rein, aber
genau. Der Gastronomie-Podcast.
Ja.
Heute Kuchen, morgen Kaffee.
Ja, genau. Heute Kuchen, morgen tot. Nee. nein, das ist hier auch natürlich, weil ich diesen ganzen Markt und auch der Vorsorge, Nachsorge und Pflege, ich das weiterhin total spannend finde, möchte ich natürlich noch andere Projekte starten und eins davon könnte natürlich auch sein, unser Pflegeheim, das wir gründen, das sind unser Pflegedienst, den wir gründen, das sind. Ich weiß nicht. Den Sägemarkt wollten wir doch zusammen erobern.
Was wir zumindest machen wollen, ist, dass wir uns eine Renten-WG suchen, wo wir einen kleinen Weinberg haben, wo wir dann sitzen.
Eine Grasmontage.
Ja, wo dann einmal die Woche ein Dealer kommt mit meinem Heroin.
Ein Bingo-Abend mit Helbing. Ein
Bingo-Abend mit Helbing und den
Margarita-Mittwoch. Margarita-Mittwoch.
Genau, aber ich bin gespannt, was noch alles kommt. Es ist ja, ich finde dieses höher, schneller, weiter, es hat für mich gerade eher so ein, ich möchte irgendwas Nachhaltiges, ich möchte irgendwas bauen, was, wo ich mich wohlfühle, wo jeder Mensch, der ein Kunde ist, und jeder Mensch, der da arbeitet und also sich alle mit wohlfühlen. So. Ich habe aber gar keine Angst vor Wachstum und vor Größe und ich finde das total stark, wenn du sagst, du hast Lust, einen Laden in kleine Teestube aufzumachen in Hamburg. So. Ich finde, der Laden hat extrem viel Soul. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann. Aber man merkt, man merkt die Geschichte da drin und man merkt die Liebe da drin. So, und das fängt bei dem Geschirr an, wo so kleine Käfer drauf sind. Das ist einfach extrem professionell und trotzdem süß. Und man fühlt sich direkt wohl und zu Hause und aufgenommen. Und ich glaube, das Konzept, das kann es
überall geben, sollte es überall geben.
Dankeschön, das ist total schön, dass du das sagst. Das sage ich ja auch immer wieder, das Schöne daran ist einfach, weißt du,
das Schöne daran ist, dass du einfach etwas schaffst, was Liebe hat und wo Menschen einfach hinkommen und wo sie geliebt werden.
Das sage ich auch immer, das Schöne daran ist einfach, dass, weißt du, vorher habe ich ein Softwareunternehmen gemacht für ein Produkt, das eigentlich niemand benutzen wollte. Keiner will eine Vorsorge, setzt sich gerne mit einer Patientenverfügung auseinander oder sonst irgendwas, oder sein Testament. So, gar keinen Bock drauf, muss die Leute zu zwingen, das zu machen. Und du siehst ja auch nicht, wie die vor ihren Bildschirmen sitzen und dann irgendwie sagen, yippie, jetzt habe ich meine Patientenverfügung. Aber da stellst du einen Kuchen hin und die stecken die Gabel rein und haben ein großes Grinsen im Gesicht oder befreuen sich oder schreiben auch nette Rezensionen und sagen, hey, wie schön, tolles Kaffee. Dieses Instant Customer Feedback, das ist toll. Und das meine ich ja, ist halt unternehmerisch eine tolle Spielwiese, weil man kriegt halt diese analoge Wertschätzung oder auch digitale Wertschätzung und kann da halt einfach sich austoben und ausprobieren. Und das meine ich jetzt nach einem Jahr durch den Dreck gehen und das alles aufräumen und irgendwie hinkriegen, bin ich gerade an einem Punkt, wo ich mich so sehr darüber freuen kann und das macht richtig Spaß.
Das merkt man auch. Bin auch sehr stolz auf dich.
Danke.
Großartig. Cedric hat jetzt mal eine Schokolade entdeckt.
Ja, die werde ich jetzt genüsslich essen.
Letzte Frage. Wenn du ein Flugzeug hättest, das hinten diese Wolken aufstößt und du was in den Himmel schreiben könntest, was würdest du hier über Hamburg in den Himmel schreiben?
Ich würde schreiben, nimmt das doch alles nicht so ernst.
Ausrufezeichen.
Ausrufezeichen.
Schön. Bis dann, danke.
Tschüssi.